Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, frohe Ostern, schön euch zu sehen. Das erste Quartal ist vorbei. Wie ist es euch ergangen?
Ich meine, ich fange mal am Anfang des Jahres an. Unsere Prognose für dieses Jahr, dass es deutlich turbulenter werden wird, das hat definitiv gehalten. Aber ansonsten muss ich sagen, was wir jetzt gesehen haben, ich meine es mal so auf Indexebene, das sind halt Schwankungen, die gehören dazu. Wir haben einiges auch an der geopolitischen Front gesehen. Also ich gehe mal davon aus, dass der Rest des Jahres auch weiterhin volatil und spannend bleiben wird und dass uns die Themen definitiv nicht ausgehen.
Okay.
Ja, kann ich mich nicht anschließen. Also meine Annahme klang vielleicht so ein bisschen, als würde ich meinen eigenen Handelsstil dabei in den Vordergrund stellen wollen. Aber ich glaube, dass aktiver Handel derzeit durchaus für diejenigen, die interessiert sind, eine Alternative ist. Und ja, ich sage es aber auch gleich an der Stelle schon mal, weil ich weiß gar nicht, ob wir das Thema haben. Ich bin selbst im aktiven Handel oder nur dort 65% Cash, und das sagt schon einiges über das erste Quartal aus. Das ist eine Quote, die ist so hoch wie lange nicht mehr. Fühlt sich alles recht unsicher an, und wie wir diese Woche wieder erlebt haben, ist auch unsicher.
Ja, also ich werfe jetzt einfach mal ketzerisch ein, dass der Einzige, der wirklich ein sehr gutes erstes Quartal hatte, Wladimir Putin war. Also russisches Öl darf wieder auf dem Weltmarkt zu relativ hohen Preisen, und die NATO ist im Begriff, sich aufzulösen. Also der muss doch den ganzen Tag im Kreml sitzen und lachen, oder?
Also wenn du so siehst, definitiv. Ich meine, Russland exportiert ja momentan so viel Öl, dass sie sich im Haushalt quasi komplett sanieren. Aber ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, wer auch ein gutes erstes Quartal hatte, waren diejenigen im Dunstkreis von Donald Trump. Weil wenn du dir teilweise die Insider-Trades anschaust und auch die Wetten auf Polymarket, also auch da haben ein paar Leute sicherlich die gute ein oder andere Million verdient.
Ja, das ist die richtig. Entfernten Bekanntenkreis haben nur Millionen verdient. War schlapp. Die anderen haben richtig zugelangt.
Genau. Ja, ich glaube, wir drei stehen nicht im Verdacht, dass wir da großartig Insider-Informationen abgesahnt haben. Also zumindest Lars und ich nicht. Sebastian?
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Näher auch nicht. Als wir dran, aber hat wahrscheinlich auch nicht gereicht.
Es wird dann Anzeichen geben, wenn es soweit wäre.
Ein Zentimeterchen verfehlt, den Inner Circle. Aber Spaß beiseite. Lass uns jetzt auf die heutigen Themen zu sprechen kommen, denn da haben wir wirklich wieder ein aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Potpourri zusammengetragen. Wir diskutieren, ob die Märkte vor einer Erholungsrally stehen könnten und ob das eine große Bullenfalle wäre. Wir sprechen über Ölaktien mit der Frage, jetzt verkaufen. Wir haben eine Umfrage in unserer App gemacht, welche Aktien sich unsere Community, ich meine, das sind ja mittlerweile dann schon 47.000 Menschen, seit November 2024, also ich schüttel jetzt gerade mit dem Kopf, weil ich darüber immer wieder selbst erstaunt bin, wie viele Menschen halt einfach unsere App nutzen. Also da muss ich mir morgens auch manchmal die Augen reiben, das ist Wahnsinn. Also wir haben eine Umfrage dort gemacht, welche Aktien sich unsere Community von uns in dieser Osterepisode wünscht. Und die drei meistgenannten, die diskutieren wir heute. Um welche Aktien es sich handelt, das klären wir nachher auf. Ich habe eine möglicherweise recht irre These ausgegraben und stelle die zur Diskussion. Wir haben eine Hörerfrage von Leo dabei. Liebe Grüße an dich, Leo. Wann ist der beste Zeitpunkt für meine Sparpläne, fragt er. Wir haben Kaufchancen bei langweiligen Aktien mit dabei und sind die Mac 7 viel zu billig? Das bildet die Abschlussfrage. Und ja, wenn ich nochmal auf unsere App referenzieren darf an dieser Stelle, wir sehen mit Sicherheit jetzt zumindest auf YouTube einen Link eingeblendet, www.buy-the-dip.de. Dort kommt ihr auf eine Homepage, dort gibt's alle wichtigen Infos, was da so alles drin ist. Also da bekommt man wirklich jeden Tag von uns taufrisch die wichtigsten und relevantesten Nachrichten samt Einordnung und konkretem Fazit mit reingeliefert. Also ich glaube, das ist dafür, dass es auch weitgehend gratis ist, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes und gutes Produkt, auf das wir alle auch recht stolz sind. So, und jetzt rein ins erste Thema. Ja, stehen die Märkte möglicherweise vor einer Erholungsrallye und könnte das eine große Bullenfalle sein. In dem Fall fange ich mal ganz kurz an mit dem Kontext und übergebe dann sofort auch an dich, Sebastian, weil die Frage, als wir sie am Mittwochmorgen in unserer Telco diskutiert haben, stand noch ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Also bedeutet, am Dienstagabend deutscher Zeit und am Mittwoch generell hatten wir ein bisschen positivere Vorzeichen. Also da war ziemlich viel Grün im Depot an den Aktienmärkten und da hatten wir zumindest mal den Ansatz, das zu sagen oder uns zu fragen, ist das jetzt eine Erholungsrallye, die eine Bullenfalle sein könnte? In der Zwischenzeit ist da halt ziemlich viel auch wieder wegverkauft worden. Also die Rede von Donald Trump um 3 Uhr nachts, deutscher Zeit zumindest, hat jetzt nicht so verfangen an den Märkten. Öl ist wieder gewaltig nach oben geschossen. Und ja, insofern müssen wir die Fragestellung jetzt ein bisschen modifizieren. Also könnten wir jetzt ob der schlechten Vorzeichen zum Ende der Woche trotzdem vor einer Erholungsrallye stehen, weil die Bullen mit den Hufen scharren?
Darf ich, bevor Sebastian reingrätscht? Ja. Ja, ihr habt quasi mal wieder ohne mich vorbereitet. Nur ganz kurz sagen, Timo, du hast eine Stunde gerade Telco gehabt, glaube ich. Und in dieser Stunde hat sich eigentlich das, was du jetzt gerade noch mitbekommen hast davor, schon, und daran merkt man, wie volatil die Märkte sind, schon fast wieder ergeben, denn wir sind schon in der Nähe der Wochenhochs gerade, also vom Tief schon wieder um fast 100 Punkte gestiegen im S&P 500, weil, also das habe ich jetzt mal so interpretiert, der Iran Berichten zufolge mit dem Oman ein Protokoll für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz erstellt, was für mich heißt, man überlegt, wie man die Kohle aufteilt, wenn man die Schiffe durchlässt. Aber anyway, also das nur zu der Volatilität im Markt ist schon krass. Also, Sebastian, ja. Stage is yours.
Ich wollte das Gleiche sagen. Also, ich wollte genau referenzieren, dass sich in der letzten Stunde ja wieder die Lage, ich will nicht sagen fundamental geändert hat, aber die Vorzeichen wieder geändert haben.
Telefoniert man mal eine Stunde lang mit Frankreich. Sorry, dass ich jetzt dazwischen bin. Eine Stunde lang mit Frankreich telefoniert. Und schon ist man wieder, gerade das Teams-Meeting zugemacht, hier rüber gejumpt. Und schon ist alles obsolet, was man sich hier zurechtgelegt hat. Ja, Wahnsinn.
Okay, das sorry. Das ist ja aber genau das. Nee, ist ja gut, weil das ist ja genau das eigentlich der Kern der Sache. Also du hast ja recht, du hast eine Stunde telefoniert und Lars und ich hatten Zeit, ein bisschen auf die Märkte zu glotzen und schon ändern sich wieder die Vorzeichen, weil etwas, was normalerweise belanglos wäre, also das heißt, dass hier Oman und Iran daran arbeiten, an einem Dokument, wie sie den Wegezoll aufteilen und vielleicht verdienen die USA dann im Hintergrund auch noch mit über die Omanis, das ändert dann die Marktlage und führt wieder zu positiven Vorzeichen. Und deswegen, also meine Analyse wäre, Trump will die Ausfahrt finden. Ich finde, das hat er auch so in seiner Rede irgendwo gesagt, dass es wurde verkündet, dass die Ziele erreicht sind und dass es eine Art Regime-Change gab, was es wahrscheinlich, wenn du die Iraner fragst, nicht wirklich gab. Aber wenn man sagt, ja, wir haben den Ayatollah getötet, dann reicht das aus. Also ich finde, das versucht man, eine Ausfahrt zu bekommen. Und wahrscheinlich werden die Amerikaner bald sagen, wir haben den Krieg gewonnen, der ist beendet. Und die Straße von Hormuz, die wird sich selbst überlassen. Aber auch die Iraner haben wahrscheinlich nicht Interesse, dass sie ewig sperren. Also das, was Lars gerade angedeutet hat, dass Schiffe dann wahrscheinlich mit einem Wegezoll passieren dürfen. Und das sehen wir ja aktuell schon. Also Pakistan darf ja durchfahren mit bis zu 20 Schiffen und vergibt die Kapazitäten, die sie nicht brauchen, an andere Länder, die dann halt unter pakistanischer Flagge fahren. Und die müssen etwa $1 pro Barrel Öl bezahlen. Das heißt, so ein großer Tanker, der hat 2 Millionen Barrel geladen. $2 Millionen ist also so die Transitgebühr im Moment. Das wird dann dazu führen, dass sich halt Energie ein bisschen mehr verteuert, aber im Großen und Ganzen die Sache erledigt ist. Also meine These bleibt weiterhin bestehen. Wir brauchen jetzt die Ausfahrt, weil ansonsten sind die Energiepreise zu lange hoch. Aber ich finde, alle Seiten signalisieren durchaus, dass sie jetzt auch ein Ende herbeiführen möchten. Ich hoffe nur, dass es jetzt auch bald passiert.
Lars, was ist dein Take?
Dass man die Energiepreise unbedingt im Auge behalten muss und sicherlich auch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz. Und es kommt auch darauf an, wie schnell der wieder anläuft. Und das ist im Prinzip auch alles, was ich an Fundamentalen teilen möchte. Denn die Gefahr, wenn man das so bespricht, ist, dass der Gedanke entsteht, man könnte sich anhand der Headlines dann positionieren und zu sagen, jetzt kaufe ich und jetzt verkaufe ich. Und dann kommt man in eine Situation, an der Börse bekannt, den Älteren als der Louis Defuné-Moment. Nein, doch, oh, nein, ja, oh, jetzt kaufe ich, nein, doch. Und das darf man, das ist klassisches Headline-Retailer-Trading. Das funktioniert in der Regel nicht. Lasst euch das gesagt sein von einem, der News Trading sehr, sehr lange betrieben hat. Das geht im Day Trading und wenn man sich gut auskennt. Aber gerade deswegen orientiere ich mich an Marken.
Werbung. Stell dir bitte mal vor, du hättest Zugriff auf alle wichtigen Börseninfos, die die großen Profi-Investoren auch haben und könntest all das für deine persönliche Geldanlage nutzen. Du hättest Realtime-Zugriff auf alle wichtigen News zu deinen Aktien. Du hättest alle wichtigen Fundamentaldaten auf einen Klick parat und könntest Analysen und Screenings durchführen, die du dir sogar selbst zusammenstellen könntest. Ist das eine Vorstellung, die dir gefällt? Falls ja, dann kann ich dir eins schon mal versichern. Lars, Sebastian und ich, wir haben diesen Zugriff auf all diese Infos und zwar schon seit Jahren. Wir drei, wir nutzen nämlich diese Profi-Infos, was uns extreme Vorteile bietet, um gute Entscheidungen zu treffen in unseren Depots. Und nein, es handelt sich nicht um ein Bloomberg-Terminal mit $30,000 Kosten im Jahr. Es ist viel einfacher. Ich rede nämlich von marketscreener.com. MarketScreener bietet all das, wovon ich eben gesprochen habe. Also Screenings, Analysen, Echtzeitdaten und vieles mehr. Und das Beste ist, du kannst jetzt mit einem einmaligen Angebot, das es nur hier gibt, auf dasselbe Infolevel kommen wie Lars, Sebastian und ich. Denn aktuell kannst du nur hier über Buy the Dip 30% auf alle Leistungen von MarketScreener kriegen im ersten Jahr. Ich wiederhole, du kriegst MarketScreener für 30% Rabatt für deinen Premium-Zugang und sparst damit mehr als 140 Euro. Und jetzt kommt der Clou. Du kriegst zusätzlich 3 Monate Buy the Dip Plus von uns gratis obendrauf im Wert von knapp 60 Euro. Also nochmal, du kriegst die Profi-Infos von MarketScreener mit einem Rabatt von 30%, den es nirgendwo sonst gibt. Du sendest uns per Mail den Nachweis dazu und kriegst 3 Monate Buy the Dip Plus gratis obendrauf, egal ob du schon Plus-Mitglied bist oder nicht. Schau dir alle wichtigen Infos dazu an in dem Link unten in den Shownotes. Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf dich und wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren.
Und in dieser Woche haben wir die Widerstände im S&P 500 sehr schön getestet. Wir laufen wieder in Richtung dieser Widerstandszone. Ich habe gerade dazu ein Posting in der App gemacht. Aus meiner Sicht liegt diese Widerstandszone, wir sind jetzt zweimal sogar auf Stundenbasis da abgeprallt, ganz interessant, zwischen etwa 6.570 Punkten und 6.650 Punkten. Habe ich eine hundertprozentige Garantie, dass bei Überschreiten dieses Widerstandes der Markt durch die Decke geht? Habe ich nicht. Aber ich kann mich an solchen Marken eher orientieren, um zu sagen, das ist jetzt eine Phase, in denen kaufe ich vielleicht aggressiver nach oder ich akzeptiere, dass solche Rallyes auch selbst zu Korrekturen dazugehören, als wenn ich dann wirklich sage, ja, jetzt ist die Straße wieder frei, jetzt kann ich wieder kaufen. Da wäre man ja wahnsinnig geworden in den letzten 2 Wochen. Also für mich sind die Verkaufssignale noch aktiv. Wir haben jetzt 17.16 Uhr am Donnerstag, während wir aufnehmen. Wir werden sehen, wo dann in einigen Stunden die Schlusskurse sind. Und selbst wenn diese Marken dann überschritten werden, selbst dann gehe ich nicht binär wieder rein mit den 65%, sondern scale mich in den Markt langsam rein, schaue dann, wo haben wir eine relative Stärke. Du wirst wahnsinnig, wenn du versuchst zu antizipieren, wie die Nachrichten von morgen aussehen.
Das hat ja, wenn ich kurz noch ergänzen darf, da war auf Bloomberg ein guter Bericht, der Markt momentan mit seinem Zickzack hin und her und genau diesen Newsgetriebenen, der macht ja alles fertig. Also wir hatten ja vorletzte Woche am Montag diesen extremen Sprung nach oben gesehen, als Donald Trump gesagt hatte, die Gespräche mit dem Iran laufen gut und alle, die abgesichert waren, die mussten dann schleunigst eindecken. Also da gibt es ja von den Großbanken immer das sogenannte Float Desk, wo die gucken, welche Ströme wohin gehen. Und da waren massive Eindeckungen von Short- und Leerverkaufspositionen einfach zur Absicherung. Aber auf der anderen Seite ist der dann reingeht als Trendfolger, auch wieder in der Bredouille, wenn der Markt dann wieder absackt aufgrund von News. Also es ist momentan einfach etwas, wo man auch sagen muss, als langfristiger Investor interessiert mich das momentan kaum, weil wir haben jetzt auch nicht den heftigen Rücksetzer, dass ich sage, überall gibt Schnäppchen. Sicherlich bei der einen oder anderen Aktie, aber nicht so heftig auf Index-Level. Und als aktiver Anleger kann man sich ja auch mal die Zeit nehmen und abzuwarten. Aber wer ultra kurzfristig handelt, ich gebe euch noch eine kurzfristige Statistik mit. Ich fand die ganz interessant. Und zwar wurde ausgewertet, wie so an den 5 Wochentagen die Performance ist im S&P 500 seit Trumps Amtszeit und wie sich das seit Beginn des Iran-Krieges verändert hat. Und wir sehen, dass zu Beginn der Woche oftmals deutlich schwächere Kurse sind als hin zum, andersrum, dass zu Beginn der Woche stärkere Kurse sind als hin zum Wochenende. Das heißt, Donnerstag, Freitag wird oft gepoltert und gedroht, Montag, Dienstag werden die Märkte beruhigt. Also das ist auch so ein Muster, was sich hier gezeigt hat.
Hat denn Donald Trump überhaupt noch die Macht über die Kommunikationsströme? Also ja, es scheint ja so zu sein, dass jeder Tweet oder jeder Post auf Truth Social dann von den Märkten doch irgendwie entweder mit Beifall oder mit Buhrufen, also mit wir gehen rauf oder wir gehen runter, also gutiert wird. Aber also ist denn, gleitet ihm das nicht jetzt auch ein bisschen, weil ich meine, ich habe jetzt heute mit Dr. Andreas Beck gesprochen, das ist jetzt auch schon rausgekommen, das Video, und der meinte, also ein ganz interessanter Punkt, eigentlich war das mit der Zolltafel relativ klar, dass also wenn er all das umgesetzt hätte, wäre die Weltwirtschaft komplett kollabiert. Und insofern war, vielleicht ist das aber auch nur ein Rückschaufehler, der Dip dann sehr gut kaufbar. Das war ja dann auch ein ziemliches V. Und jetzt ist es aber so, also er konnte das dann also auch mit entsprechenden Tweets hier dann relativ schnell wieder einfangen. Also wir sind gut im Gespräch mit den Chinesen, dann sind wir wieder in Gespräch mit den Chinesen, die weniger gut sind, die sind wieder ganz, ganz böse, und eventuell treffe ich mich nicht mit dem Xi. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dieses Kommunikationsmuster, dass er das jetzt komplett in der Hand hat, geht ihm jetzt verloren. Also ihm entgleitet die Macht, die kommunikative Macht über die Märkte in dem Sinne, dass ihm einfach viel, viel weniger geglaubt wird. Und das ist doch ein massives Problem, oder?
Also meines Erachtens, er hat Zügel in der Hand und wahrscheinlich die meisten, aber eben nicht mehr alle. Er kann eben den Rest nicht mehr dirigieren. Und wenn, dann kostet es Geld. Das heißt also, der Iran, das klingt dann immer so, in den Headlines klingt das immer so, als ob beide Seiten in irgendeiner Art und Weise, ist der Stolz verletzt von dem und so weiter. Ich bin mir sicher, dass das für die Iraner, beziehungsweise man muss ja sagen, das iranische Regime, ist das auch wahnsinnig teuer. Sie können das offensichtlich durchhalten, und es gab ja einige schon, und da werde ich mich sicherlich nicht anschließen, die sich fragen, wer möglicherweise Interesse daran hat, sie zu finanzieren, damit sie das so lange durchhalten können und gegebenenfalls noch länger. Das lassen wir mal beiseite. Aber klar ist, wenn Donald Trump jetzt sagt, wir machen das so, dann heißt das, in dem Moment, wo kein Widerspruch kommt, hat er irgendwelche Zugeständnisse gemacht. Hat er dafür, wenn man so will, bezahlt. Und das hat man am vergangenen Montag wunderbar gesehen. Am Wochenende 15 Punkte. Der Iran hat nahezu allen zugestimmt. Wir werden das machen. Mit dem neuen Regime kann man sprechen. Das Regime hat geantwortet, mit uns hat keiner gesprochen. Die Märkte zeigten sich überhaupt nicht beruhigt, obwohl das der Plan war. Ein Tag später, wenn sie nicht gehorchen, bomben wir sie in die Steinzeit zurück. Also, ich kann deine Thesen nur unterstützen, Timo. Das hier, und das macht's nicht sicherer, liegt nicht mehr allein in der Hand des Präsidenten, beziehungsweise es wird, wenn, dann eine ganze Ecke teurer. Also die Zugeständnisse, die man machen muss, sind mehr als ganz sicher als das, was man geplant hat vor 4 Wochen.
Das Problem ist doch, dass der Iran oder das iranische Regime gar nichts mehr will. Also die wollen, also das Best-Case-Szenario ist, die bleiben irgendwie an der Macht, weil die Amerikaner sich zurückziehen, und ansonsten wissen die ja gut, also wir sind eh tot und tot, und das Volk hat die ja noch die ganze Zeit nicht geschert. Also das heißt, die sind eigentlich sogar noch viel gefährlicher, weil die wie so eine Art Nihilist auf der Weltbühne sind, die halt überhaupt keine rationalen Ziele mehr haben, die sie irgendwie verfolgen können. Also denen geht es eigentlich nur noch darum, dass das alles brennt im besten Fall. Und dass
alle anderen komplette Sicherheitszugeständnisse und das Zugeständnis bekommen sie. Plus ein Sack voll Geld. Die Kombi hat schon ziemlich oft funktioniert, auch mit Menschen, die vorher gesagt haben, irgendjemand von oben sagt, ich soll diesen Krieg weiterführen.
Okay, also die Amerikaner bezahlen die dann dafür, dass sie irgendwann gemeinsam den Krieg beenden?
Ich würde es nicht bezahlen nennen, sondern wir hatten es ja gestreift, also dass du Zollgebühren in der Straße von Hormuz erhebst, ja, und das halt einfach geduldet wird. Und diese kommunikatorische Machtentgleitung siehst du ja auch daran, dass Donald Trump gesagt hat, wir haben unsere Ziele erreicht. Der Iran kann sagen, wir haben auch unsere Ziele erreicht, weil wir haben überlebt als Regime. Und Donald Trump hat dann auch noch gesagt, wenn ihr Öl wollt und halt keine Selbstversorger seid und nicht bei uns Amerikanern kaufen wollt, liebe Europäer oder Asiaten, müsst ihr das Ding halt irgendwie aufmachen. Also er zieht sich da in meinen Augen zurück und auch Benjamin Netanyahu hat diese Woche ja den Iran nicht mehr als existenzielle Bedrohung für Israel bezeichnet. Ich finde auch, da dachte ich mir, oh, das ist auch schon so ein Vorbauen, dass jetzt wirklich die Ausfahrt genommen werden kann von Donald Trump. Also jeder wird sich hinterher als Gewinner inszenieren. Und ob das aber sicherer wurde jetzt die Region, Timo, da bin ich bei dir. Das steht in den Sternen.
Absolut, das muss ich auch noch sagen. Aber die, du, letztlich ist das der Zustand vorher, so schlecht er fürs Volk war, fast noch kontrollierbarer gewesen als nachher. Denn überleg mal, zumindest wurde es von indischer Seite nicht dementiert, dass man 2 Millionen Dollar pro Schiff bezahlt hat. Und da fahren mehr als 100 Schiffe. Die Amerikaner werden offiziell nicht dafür bezahlen, alle anderen vielleicht schon. Also da kommt schon was zusammen. Und davon kann man dann auch durchaus seine Drohnenflotte und auch mehr wieder aufbauen. Du fasst dir ehrlicherweise an den Kopf. Schön, dass wir an dieser Stelle nur über Geldanlage reden müssen. Wenn das Thema weiterginge, da hätte ich ehrlich keinen Bock drauf. Wenn ich hier politischer Beobachter wäre, dann würde ich, glaube ich, meinen Job wechseln. Ich sage, nee, dann mache ich lieber Curling oder Bowling bei Olympia.
Das kannst du das nicht mal. Das wäre schon schön. Das wäre cool. Curling. Ich habe da wirklich jetzt so diese Durchsage im Ohr, wie Lars Erichsen aus Deutschland angekündigt wird zum Curling.
Ach, als Athlet?
Ja, ja.
Das weiß ich nicht
genau. Oder wie hast du es denn gemeint?
Kommentator. Einfach kommentieren.
Das wäre so eine indirekte Bewerbung ans deutsche Nationalteam.
Nein. Fachkommentator für Curling im Winter und Bowling im Sommer. Das kann es vielleicht noch werden.
Ja, okay. Wir bleiben dran.
Genau. Lass uns mal trotzdem ein Fazit an diese Frage machen. Also Erholungsrallye, ja oder nein? Und Bullenfalle, ja oder nein? Sebastian.
Wer möchte? Lars, möchtest du?
Ja, bitte. Also ich stelle mir ich denke in Setups und ich denke in Marken. Unterhalb der Marke beziehungsweise der Widerstandszone, die ich gerade genannt habe, also 6570 etwa bis 6650, unterhalb dessen sind für mich aktive Verkaufssignale. Das heißt,
im S&P 500, ne?
Im S&P. Genau. Mhm. Und unterhalb dessen sind für mich die Verkaufssignale aktiv. Das heißt also, ich kaufe Korrekturen nicht aggressiv nach. Ich spreche über den aktiven Handel. Darüber fange ich wieder an, Positionen aufzubauen. Im langfristigen Portfolio muss man dieses Timing nicht mit einfließen lassen. Man muss da auch nicht aggressiv kaufen. Aber wenn man da meine monatlichen Sparraten setze ich nicht aus, ob er dann weitere 5 oder 10% fällt. Das ist wiederum Timing. Und deswegen habe ich ja zwei verschiedene Disziplinen. Im langfristigen Portfolio ziehe ich meine monatlichen Sparraten einfach weiter durch und freue mich, wenn es billiger wird.
Ganz genau. Ich meine, wir kommen ja dann noch zum Thema, wann die Sparraten am besten ausgeführt werden sollten. Aber genau das ist es ja, dass man wirklich zwischen den Disziplinen trennt und dass man, wenn möglich, vielleicht auch zwischen den Depots trennt und sagt, langfristig lasse ich laufen. Da ist es mir doch auch wurscht, ob das eine Bullenfalle ist, Erholungsrallye oder was auch sonst. In meinem taktischen Depot, ich bleibe weiterhin in Cash. Ich bin sogar mit 70% noch Cash intensiver als Lars momentan und schaue mir das einfach mal an, weil fundamentale Analyse bringt ja momentan nichts, wenn eine News den Markt komplett drehen kann in die eine oder andere Richtung. Da müssen wir durch. Ich persönlich gehe davon aus, dass es keine Bullenfalle ist, also dass die Märkte das tief gesehen haben. Aber man muss ganz klar sagen, der Markt hat recht. Und wenn wir die lokalen Tiefs rausnehmen, die auch Lars genannt hat, dann geht es eine Ecke tiefer. Aber dann geht es in meinen Augen auch tiefer, weil der Energiepreisschock zu lange war, weil die Lieferketten zu lange kaputt waren und weil wir komplett neu einpreisen müssen, dass wir eben nicht mehr in ein Wachstumsszenario drin sind, sondern wirklich in einen wirtschaftlichen Abschwung reinkommen.
Gut. Wie ist das bei Ölaktien? Haben die dann auch ihr Hoch schon gesehen, Sebastian, wenn du davon ausgehst, dass die Indizes ihr Tief eventuell schon gesehen haben?
Welches Hoch meinst du denn? Das Hoch auf die nächsten Wochen oder generell für die nächsten 10 Jahre?
Nein, also jetzt kein Allzeithoch forever, sondern jetzt erstmal auf die nächsten Wochen und Monate.
Wochen und Monate, Monate würde ich nicht sagen. Also generell, ich meine, wir haben ja gesehen im Markt, dass eine Art Hedge, also eine Absicherung, sind ja Energiewerte. Das hatten wir auch schon letzte Woche mit LNG, mit Cheniere Energy und verschiedenen diskutiert. Du hast im Plusdepot ja auch in Ölwerte entsprechend vorher investiert. Die sind gut gelaufen, die waren eine gute Absicherung, muss man sagen. Ich habe selbst Ölwerte im langfristigen Depot. Ich traue denen noch eine Menge mehr zu, weil die Ölnachfrage weiter steigen wird. Wir werden aber auch das Thema Energieunabhängigkeit als großen Trend in den nächsten Jahren sehen. Aber machen wir uns nichts vor, weiterhin läuft die Welt mit Öl. Öl wird verbraucht. Man kann Land nicht einfach so schnell umstellen, dass man weggeht vom Öl hin zu erneuerbaren Energien. Das wird ein Stückchen dauern. Deswegen, ich traue dem Ölsektor noch einiges zu. Aber das war jetzt die Aussage des langfristigen Investors. Wenn ich Öl gekauft habe, aus taktischen Gründen und gesagt, ich kaufe das jetzt mit einem guten Timing zu Beginn des Krieges, ich habe da eine gute Prozentzahl an Gewinn gemacht, das war eine taktische Anlage, die habe ich nur getätigt, einfach weil ich davon ausgegangen bin, dass die Ölpreise gestiegen sind, dann würde ich jetzt nicht unbedingt die Position komplett verkaufen, sondern entweder einen Stop-Loss nachziehen oder mal die Hälfte mitnehmen und auf die andere Hälfte einen Stop-Loss legen. Aber das ist eben, mit welcher Einstellung bin ich bei den Ölaktien rein. Und meine Einstellung war vor Jahren klar, Öl wird weiterhin gebraucht, da ist ein Monsterburggraben, keiner investiert mehr. Deswegen das, was aktuell passiert, da denke ich auch nicht dran, dass ich mal Gewinne mitnehme. Wenn ich aber Öl jetzt gekauft habe im Januar, auch vielleicht mit einem guten Händchen, und dann kam der Krieg, und ich habe aber gesagt, das ist eine Position für ein paar Wochen, dann würde ich jetzt definitiv engmaschiger die Gewinne absichern. Also ganz klar.
Lars, du auch?
Ja, also ich würde eigentlich lieber die Frage beantworten mit, ich würde sie jetzt nicht mehr unbedingt kaufen. Weil die Frage ist dann, warum jetzt noch? Also was hat dich denn in den letzten Wochen oder als Öl bei $60 war, was hat dich davon abgehalten? Und jetzt ist wahrscheinlich der Gedanke, naja, der Ölpreis könnte durch die Decke gehen. Und was kann er? Wenn der Ölpreis auf $200 steigt, dann werden die Ölaktien weiter steigen. Nur das Chance-Risiko-Verhältnis. Also wir haben bei uns im Zukunftsdepot bei RS, bei den Renditespezialisten, ja unter anderem die Total Energies. Und die stand im Oktober bei $49. Und die steht jetzt bei $80. Das ist also schon eine ganz anständige Performance für eine Ölaktie. Und für den Rest unterstreiche ich, was Sebastian gesagt hat, wenn ich würde jetzt auch Gewinne enger absichern. Also es ist auch nicht immer so spannend, die Aktien zu kaufen, die alle jetzt gerade im Fokus haben. Und das sind die Story-Stocks schlechthin, diese Ölaktien. Und sie werden auf jeden Fall fallen in dem Moment, wo wir eine Entspannung haben. Diese Beruhigungspillen, ja, aber Öl bleibt strukturell hoch. Öl wird von Spekulanten gerade gekauft, die Ölaktien, die sagen, das ist nun mal an schwachen Tagen das Einzige, was steigt. Und das ist so. Und dementsprechend gibt es nicht diesen fairen Preis für Ölaktien und der Markt schaut 2 Jahre in die Zukunft. Wenn wir eine wie auch immer geartete endgültige Einigung haben, wenn durch die Straße von Hormuz wieder Schiffe fahren, dann stehen Ölaktien wahrscheinlich 20% niedriger. Und das ist der wahrscheinlich, was einen kurzfristig interessieren sollte, dass der Ölpreis allein schon aufgrund der Tatsache, dass vermutlich die Spannungen keinesfalls, also mittelfristig weg sind, sondern wir damit rechnen müssen, dass das immer wieder aufblüht oder immer wieder aufkommt, kann ich mir vorstellen, dass wir mittelfristig höhere Ölpreise noch sehen. Und deswegen käme ich im langfristigen Portfolio auch nicht auf die Idee, die Aktien zu verkaufen.
Also kenne deine Zeiteinheit, wisse, in welchem Depot du gerade handeln willst. Im aktiven Depot eher kurz- bis mittelfristig unterwegs, dann lieber mal einen Gewinn vielleicht absichern, weil Chance-Risiko-Verhältnis jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark ist. Und wenn man jetzt einen Ölwert hat, wie zum Beispiel die von dir genannte Total, dann und die ist halt sehr weit vorne, aber wahrscheinlich haben viele die oder einen anderen Ölwert, Shell oder Sebastian, die Oxy Exxon. Und Chevron, Exxon, genau, unter anderen Voraussetzungen gekauft und haben jetzt wahrscheinlich auch sehr gute Profite damit und möchten aber vielleicht jetzt auch gar nicht, nur weil der Preis jetzt mal stark angesprungen ist, das Ding wieder loswerden, weil man ja eigentlich an dem Unternehmen beteiligt sein wollte und die zahlen ja auch ganz anständige Dividenden. Also insofern ist das ja auch etwas, was man einfach zur Diversifikation mit ins Portfolio reinnehmen kann und sich dann von solchen Werten auch nicht trennen muss.
Und ein Ölpreis.
Ja, bitte.
Ich mach's ganz kurz. Ja, noch ein, aber nur noch ein, aber dann bin ich gleich fertig. So, Columbo-mäßig. Ach, noch eine Frage. Ich wollte nur noch anmerken, ich habe zufällig heute beim Research lesen so einen schönen Ratio-Chart gesehen. Das heißt, da setzt man zwei ETFs oder auch Gold, Silber oder was auch immer ins Verhältnis. Und wenn man mal den amerikanischen Energiesektor, einen klassischen ETF da drauf, ins Verhältnis setzt zum Tech-Sektor, dann sind wir bei Tiefständen angekommen, die historisch sind. Und man kann wirklich über die letzten Jahrzehnte sagen, es gibt so immer ein paar Jahre, da laufen Ölaktien, mag jetzt unvorstellbar klingen, deutlich besser als irgendwie mit Tech. Und dann ist es wieder andersrum. Und wir hatten jetzt eine lange Phase, wo Tech einfach nur gelaufen ist und die Ölaktien wirklich auf ein historisches Tief gekommen sind. Also auch das spricht dafür, dass Energiewerte strukturelle Trends in den nächsten Jahren haben werden. Aber das ist eben nur interessant für mich als Anleger, der langfristig orientiert ist. Wenn ich kurzfristig rein wollte, dann braucht mich das nicht interessieren, weil dann hatte ich einen kurzen Horizont und dann kann mir das egal sein.
Jetzt ja, und ich würde noch ergänzen, dass es einen Grund gibt dafür, dass Rohstoffwerte und auch Ölwerte so zyklisch laufen, weil Ölwerte quasi ihren eigenen Zyklus beenden, nämlich in dem Sinne, wenn Öl immer weiter steigt und Ölwerte auch, dann wird eine Rezession zumindest vorübergehend wahrscheinlicher, steigende Inflation, steigende Zinsen und dann hast du eine Rezession. Und was passiert in der Rezession? Es wird weniger, so muss man es formulieren, Ölnachfrage eingepreist und Ölwerte kommen zurück. Und deswegen macht es, wenn man das jetzt in der aktiven Anlage hat, auf jeden Fall Sinn, also nicht als Dividendenwert, dann auch mal Gewinne zu realisieren. Das sind einfach nicht die Aktien, die dann jahrelang einfach nur noch steigen.
Ja. Und damit gehen wir einfach mal rüber zu den drei Community-Aktien. Also da haben sich sehr, sehr viele beteiligt. Sebastian, du hast es genauer auf dem Schirm, aber ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend. Ich bin nicht ganz sicher.
100 Tech-Kommentare. Also ich kann gerne noch einen Strich weiter. Ich gucke mal nochmal nach.
Du hast fleißig wie du bist, durchgezählt.
Alles. Also jede Stunde habe ich neu angefangen und neu durchgezählt.
Okay. Das geschieht dir auch recht. Die werden sicher richtig glücklich gewesen sein. Ungefähr, ich habe noch gesagt, gestern und auch versprochen, dass ich dich hier anzähle. Da lässt du 800 Leute draufklicken und am Ende kriegen drei ihre Aktie. Na, da schau her, so haben wir 797 unglücklich gemacht. Aber ich weiß, es gab natürlich Mehrfachnennungen.
Genau, also es gab Mehrfachnennungen und ich dachte mir, ich habe es mit euch nicht abgesprochen, aber wir könnten ja in der nächsten Folge nochmal drei Werte mitnehmen, weil wir haben einige Resonanz bekommen. Das heißt, wir können ja in der nächsten Podcast-Ausgabe nochmal über drei Werte sprechen, weil da einiges zusammenkam. Und mit Abstand, Timo, willst du es auflösen oder soll ich? Wer die Top 3 waren.
Mach du.
Also mit allergrößtem Abstand. Die meistgenannten. Und zwar Platz 1 ist nochmal ein ganzes Stück vor Platz 2. Ich bin jetzt nicht in Fußball, vielleicht habt ihr irgendeine tolle Fußballmetapher, aber Platz 1 ist so meilenweit vor 2, das war die Unilever. Dann haben wir die Microsoft und dann die Xiaomi.
Ja, Unilever, da gab es doch Unternehmensnews, ne? Haben die nicht was?
Da gab es Unternehmensnews.
Was abgespalten? Das Foodgeschäft?
Genau.
Nee. Doch?
Doch, genau. Also das Food-Geschäft wird abgespalten an McCormick. Dafür bekommt Unilever Aktien von McCormick. Unilever behält allerdings das indische Food-Geschäft, weil man da wohl noch Wachstum sieht und fokussiert sich dann eher auf den Beauty-Bereich, weil man da am meisten Potenzial für die nächsten Jahre bekommt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was halten wir davon? Lars, ich gebe mal an dich ab.
Ja, ich habe die Aktie ja im langfristigen Portfolio. Und ich muss sagen, ich habe selten zuvor so unterschiedliche Standpunkte auch von Analysten dazu gelesen. Zum einen muss man sagen, wenn wir jetzt rein auf die Profitabilität und die Marge schauen, dann ist die Transformation zu einem Home- und Personal-Care-Unternehmen durchaus attraktiv. Man sieht, dass die an der Börse auch mit höheren Multiples, also vergleichbare Unternehmen mit höheren Multiples gehandelt werden. Das Ziel ist eine operative Marge in Richtung 20%. Das wäre etwas höher als in dem aktuellen Konzern. Die Kritiker sagen, naja, ich habe die Aktie Unilever kannte ich immer als Food-Geschäft. Sie haben ja schon begonnen, indem sie ihre Eissparte Magnum separat an die Börse gebracht haben. Und offen gesagt, ich verstehe, dass da so ein bisschen Nostalgie mitschwingt und dass die Börse vielleicht auch sich tendenziell muss man schon sagen, eher bärisch zeigt, wobei man sich alle anderen Consumer Stocks im Vergleich ansehen muss. Die sind vielleicht nicht so schnell gefallen, aber vom Top sind fast alle so stark gefallen. Was vielleicht bei Unilever nicht so ganz gefällt, ist, dass dieser Prozess ein bisschen dauern wird. 2027, und das ist natürlich etwas anderes, als wenn man gesagt hätte, man verkauft sein Food-Geschäft, bekommt die Milliarden aufs Konto, kann möglicherweise damit die Dividende erhöhen oder Aktienrückkäufe machen. Und jetzt ist man halt an diesem Food-Geschäft ja immer noch mehrheitlich beteiligt. Und dass diese neu ausgegliederte Sparte, dass die dann mit Fremdkapital ganz gut beladen ist, das gehört auch zur Wahrheit. Also, ich kann hier nur meinen Standpunkt teilen. Ich habe Unilever als defensive Aktie, bei der es um steigende Dividendenzahlen geht, im Portfolio. Ich habe momentan keinen Grund anzunehmen, dass die Story nicht weiter aufgeht. Insgesamt finde ich, wenn man sagt, ich möchte Consumer Stocks in meinem Portfolio drin haben, dann muss man sie antizyklisch kaufen. Und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Aber ich werde mir das natürlich anschauen, insbesondere in den nächsten Quartalen. Und dazu braucht man als langfristiger Anleger dann mehr als 1, 2, 3, 4 Quartale, wie schnell dann sich das auch durchschlägt. Denn die operative Marge muss dann auch wirklich besser werden in den anderen Bereichen. Ich glaube, dass man das sehr schnell sehen wird, weil der Food-Bereich nicht mehr tief integriert war, sondern seit 2 Jahren bei Unilever sowieso schon separat läuft und damit auch separat bilanziert wird. Das heißt, wir werden in den nächsten 2 Quartalen sehen, wie sich das hier durchschlägt. Also, ich schmeiß die Aktie nicht raus. Ich habe sie sogar vor kurzem eine weitere Tranche gekauft. Beobachte aber in den nächsten Quartalen, ob der Plan von CEO Fernandez hier, oder Fernandez, das weiß ich nicht, ob der dann auch wirklich aufgeht.
Ich kann auch noch zu Protokoll geben, ich habe diese Woche nachgekauft. Also ich habe den starken Rücksetzer genutzt und dachte mir, so schlimm ist die Lage jetzt nicht und über 4% Dividendenrendite prognostiziert, Tendenz steigend. Also von daher, Unilever sehe ich positiv, ist jetzt nur in schlechtes Fahrwasser reingeraten.
Darf ich noch eins ergänzen übrigens?
Na klar.
Dass der erste Einbruch kam ja aufgrund der Quartalsergebnisse. Und wenn man da genau reinschaut, dann, man kann ja nie sagen, ein Unternehmen ist völlig unschuldig daran. Aber ein Großteil dessen, was hier das Verhagelungspotenzial ergab sich durch Währungsverluste und ergab sich daraus, dass Europa so schwach gewachsen ist. Also in den Emerging Markets hat man ganz gut verdient, aber es gab Währungsverluste. Europa ist kaum gewachsen. Das galt für alle anderen Konkurrenten auch. Und deswegen kann ich nicht sagen, ja, das Unternehmen hat hier einfach keinen guten Job geliefert. Also manchmal lässt sich aus fallenden Aktienkursen ableiten, das sind unternehmensspezifische Probleme. Wenn aber alle aus dem Sektor fallen, dann ist die Lage eben eine andere. Da muss man einfach als langfristiger Investor entscheiden, möchte ich überhaupt investiert sein, ja oder nein? Und das, ich möchte.
Und muss das nicht jemand dort unterm CFO sowas hedgen, die Währungsgeschäfte? Das kommt ja nicht quasi aus der Lameng, dass da ja, irgendwie Währungsschwankungen stattfinden können.
Wie wir aus den zahlreichen Mal, also Mercedes-Benz hat das eine Zeit lang gemacht. Und erstens machst du nur einen Teil-Hedge und zweitens heißt ja auch ein Hedge immer, du bezahlst dafür Geld. Also du kannst ja nicht in beide Seiten hedgen. Das heißt, du musst in etwa, logischerweise hedgst du dann die Seite, in denen du mehr Umsätze hast. Nur, wenn dann noch Währungsverluste dazukommen, 100% kannst du das nicht machen bei Produkten, die am Ende eine Marge haben von 3-4%, zu sagen, ich hedge das gesamte Ergebnis. Das hat bei Mercedes mal dazu geführt, dass der gesamte positive Jahresergebnis dann leider negatives war. Und man, ich weiß nicht, damals gab es irgendwie ein paar Bilder davon, wo man sagt, alle Slides waren dann positiv. Und sagt, wir mussten das Ergebnis hedgen. Deshalb war es negativ. Der Rest war aber gut, die Boni werden gezahlt. Also, ist nicht ganz so einfach. Die sind ja wirklich in allen Schwellenländern sehr, sehr aktiv. Und es ist was anderes, gegen den Dollar zu hedgen, als gegen die indische Rupie oder die türkische Lira. Das ist schon ziemlich teuer.
Und nur ganz kurz eingeworfen, dieser Verlust, der muss ja nicht mal da sein. Der ist ja nur buchhalterisch. Du kannst ja in deiner Entität in US-Dollar, also in den USA, das Geld drin liegen lassen. Du tauscht es ja nicht in Euro, sondern buchhalterisch musst du halt in einer Währung bilanzieren. Aber du hast in deinen verschiedenen Unternehmensbereichen dein Geld eh drin liegen, weil du eh im indischen Markt, in indischer Rupie ja immer bezahlst. Also das muss gar nicht so gravierend sein, wie es teilweise aussieht.
Liebe Freunde von By the Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Okay. Microsoft, der nächste Wert. Soll ich mal anfangen mit meinem Take? Ja,
gerne.
Also ich gehe jetzt, also Microsoft ist natürlich ein großartiges Unternehmen und eine großartige Aktie. Und es geht ja jetzt nur darum, würde ich diese Aktie jetzt kaufen? Ich hab die Microsoft nicht. Also ich bin nicht als Einzelaktionär in der Microsoft investiert. Und natürlich kann ich auch einen Chart lesen und sehe das jetzt auch, dass die offenbar nicht mehr so teuer ist wie zuvor und dass da ja eine ordentliche Korrektur stattgefunden hat. Und trotzdem würde ich sie jetzt nur rein unter Portfolio-Gesichtspunkten nicht in mein Einzelwertportfolio reinkaufen, weil ich halt dann einfach zu viele Überschneidungen hätte, weil ich habe ja bereits die Alphabet und die Amazon als Einzelwerte und ich habe einen Nasdaq 100 ETF und ich habe einen MSCI World ETF und das bedeutet, da sind ja schon, also die Microsoft ist ja schon sehr groß auch über diese anderen Positionen, also über die ETF-Positionen bei mir gewichtet und warum sollte ich jetzt nochmal also eine Cloud-Sparte und einen potenziellen KI-Gewinner mit reinnehmen, wenn ich doch, also zumindest mal mit der Alphabet, das Geschäftsmodell kann man nicht komplett 100%ig so vergleichen, aber zumindest mal einen Player habt, der ebenfalls ein KI-Gewinner sein kann und ebenfalls ein Cloud-Geschäft hat. Wobei ich zugeben muss, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich gerne das Cloud-Geschäft von Alphabet darüber geben und das von Microsoft sozusagen zur Alphabet holen, in puncto Wachstum und auch in puncto Profitabilität, selbst was, wenn das in den letzten Jahren sich vielleicht ein bisschen nivelliert hat. Aber sei es drum. Da geht's ja dann um Größe, worauf ich jetzt referenziert habe. Jedenfalls, um es kurz zu machen, die Alphabet würde ich aus dem Grund nicht direkt als Einzelinvestment kaufen, wobei ich mir gewahr bin, dass das wahrscheinlich dem einen oder anderen hier auch ja als eine große Chance vorkommt, wobei ich vor 2 oder 3 Ausgaben, als wir auch schon mal über die Microsoft gesprochen haben, oder lass es 4 oder 5 Ausgaben gewesen sein, dann also auch auf das historische KGV nochmal Bezug genommen habe und da hebt man jetzt selbst auf dem aktuellen Niveau, nach der aktuellen Korrektur, kein großes Alpha aus meiner Sicht. Also jetzt nur das gemittelte langfristige KGV und das aktuelle KGV ins Verhältnis gesetzt. Das heißt natürlich nicht, dass die Microsoft nicht ein guter Aktienkauf ist, weil natürlich die Wachstumsraten in den nächsten Jahren möglicherweise auch einfach, das muss man ja auch mit einbeziehen, ein bisschen höher sind und die Microsoft deswegen ein höheres Premium verdient. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde es aus den Portfolio-Gesichtspunkten nicht machen. Eine tolle Aktie, ein gutes Unternehmen, aber für mich jetzt aktuell schreit es mich nicht an und kein Kauf für mich.
Also nur noch, bevor ihr Timo auflauert bei Kick oder bei Penny, als er eben Alphabet sagte, meint er auch Microsoft.
Genau.
Einmal hast du Alphabet gesagt. Das ist nicht der, ich weiß, das mögen die Leute gar nicht, ne? Wenn du gegen Alphabet was sagst.
Wenn passt. Ich gegen Alphabet was sage?
Du hattest dich nur versprochen. Einmal Alphabet statt Microsoft dich versprochen. Deswegen wollte ich dich hier
ach
nur
so, schützen. Ja, nee, dann, ja, warte mal, ich knall mir mal kurz eine. So, das habe ich jetzt schon selbst erledigt. Ja, genau. Also man hat es doch gehört, ne? Das kann.
Ja, man hat es gehört und gesehen.
Das war eine unser Schelle vor den
unser
Herren.
Unser Tonmischer, der kann das nochmal so richtig schön aufpumpen, so einen richtig heftigen Sound, sodass das so klingt, als hätte ich mir, wie der Hulk, als hätte ich mir so eine Wahnsinnsschelle gegeben irgendwie.
Das unser finde ich Tonmischer. Jetzt cool. Das ist aber ganz liebevoll. Das ist
der,
aber,
der Tobi, liebe Grüße.
Tobi, der Tobi. Tonmischer.
Der Ton, ja, ich wusste jetzt
nicht, Microsoft.
Wohin das Recht ist. Hier,
ich mach's kurz, wenn ich darf, weil ich weiß, mit dann Sebastian kann dann am Ende positiv abholen. Ich habe neulich jemanden tatsächlich im Bekanntenkreis angesprochen, weil er sagt, ja, Microsoft ist ja eigentlich ein gutes Unternehmen und so weiter. Komm, Aktor, womit verdient Microsoft am meisten Geld? Computer oder so. Was tatsächlich stimmt, weil der größte Anteil bei Microsoft ist immer noch nicht Azure, obwohl die am schnellsten wachsen, sondern ist, ja, Windows, wie heißt es? Windows 365. Ich habe es ja selber hier auf meinem Laptop drauf. Das ist der
damit höchste hast du mich als Low-Performer geoutet.
Ich habe mich als Low. Ach so, wegen Windows-Produkten.
Ja.
Ich habe
ja
auch.
Ich habe ja hier selber auf meinem Commodore 64.
Ja, woher sollte ich sonst wissen? Woher hätte ich denn Timo sonst bei Kick oder bei Penny treffen sollen?
Nee, ja, genau. Irgendwo muss man ja sparen. Aber da
fällt er
ja,
auch
genau.
Mit seinen Apple-Produkten.
Das nee, aber dafür unangenehm, dass du mich da immer stalkst. Es ist unangenehm, dass du mich da bei Kick immer stalkst. Das möchte ich jetzt auch nochmal zum Protokoll geben. Aber komm, ernsthaft wieder.
Ja, genau. Personal Computing, Platz 3, Azure, Platz 2. Und wie nennen Sie es? Productivity and Business Processes, Platz 1. Und das macht meines Erachtens auch schwierig, die Belastungsfaktoren von Microsoft eindeutig zuzuordnen, um dann zu sagen, in dem Umfeld sind Sie ein Gewinner. Ich glaube, wenn ich langfristig investiert wäre, formulieren wir es mal so, dann würde ich auf dem Niveau hier nachkaufen. Why not? Die Bewertung ist einigermaßen günstig. Der Grund dafür, dass ich in den Hyperscalern neben dem, was ich habe, via Amazon und via Nasdaq 100 ETF nicht nachkaufe, ist, dass ich glaube, dass die Hyperscaler den Gesamtmarkt nicht outperformen werden, weil dieser Risikoabschlag, dass also ihre CapEx-Ausgaben, sie senken sie nicht, sie erhöhen sie noch. Und das macht diese Werte allesamt nicht schlechter, aber riskanter. Und ich glaube, dieser Risikoabschlag wird bleiben. Und wenn der Gesamtmarkt gut läuft, dann werden sich die Werte mitbewegen, aber nicht outperformen. Und deswegen werde ich sicherlich keinen weiteren Hyperscaler mit hinzunehmen. Und wenn, dann wäre es nicht Microsoft.
Dann mache ich es jetzt auch kurz, damit wir weiterkommen. Ich kann euch zustimmen. Ich finde auch, was hier zwischen den Zeilen halt auch gut durchkam, ist, man muss ja nicht jede Aktie, nur weil sie gut bewertet ist, und da kann ich für Microsoft sprechen, ich finde Microsoft super attraktiv bewertet. Also KGV unter 20 aktuell, deutliches Free Cashflow Wachstum. Das heißt, obwohl investiert wird, bleibt noch was im Free Cashflow übrig. 12% Wachstum für dieses Jahr. Nächstes Jahr wird dann auch entsprechendes Wachstum sein. Also ich finde den Wert positiv, aber ich habe ihn nicht, weil ich will halt auch ein Depot nicht überladen. Und wenn man eine Alphabet hat und ich habe eine Amazon, ich habe auch eine Nvidia, ich habe auch Ölwerte, über die hatten wir gerade gesprochen. Ich wollte schon fast sagen, fürs gute Gewissen habe ich die Ölwerte dabei. Aber, also eine Microsoft passt halt einfach nicht ins Portfolio noch mit rein. Hätte ich sie aber, würde ich definitiv auf dem aktuellen Niveau nachkaufen. Wenn ich sie langfristig hätte, finde ich sie jetzt mega attraktiv bewertet.
Okay, und dann haben wir halt noch die Xiaomi. Was hat's damit auf sich?
Was ist damit auf sich? Die Leute sind bewegt von der Aktie. Das hat es damit auf sich, dass sie im Ranking ist. Aber Lars, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Also ich nehme an, das liegt daran, dass die meisten Bewegungen mentaler Art finden ja statt, wenn man irgendwo investiert ist und etwas fällt. Und Xiaomi fällt sehr deutlich. War eine Aktie, bei der ich einen guten Ausstieg hatte, weil ich die Aktie nach Charttechnik gehandelt habe. Und die Charttechnik ist weiterhin negativ. Ich nehme mal den Teil vorweg. Für mich wäre antizyklisch ab etwa, vielleicht kann man es mal ausrechnen, also 2 Hongkong-Dollar tiefer. Ich habe jetzt hier den Hongkong-Dollar-Kurs. Wir sind bei 30,88, bei 28,76. Dort möchte ich eine Stabilisierung. Und wenn wir dann eine Stabilisierung sehen, dann ist es vielleicht ein antizyklischer Kauf. Ganz interessant. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig, weil der Markt für die Aktien dieser Art einfach überhaupt nicht bullish ist momentan. Wenn wir die Schätzung nehmen für 2,27, dann ist das fairerweise nicht nur bei Xiaomi, aber auch bei Xiaomi alles viel zu günstig. Also dann ist die Aktie, dann haben wir also gemessen an den 2,26er Zahlen und wir schauen mehr als ein Jahr in die Zukunft, dann soll das Wachstum in dem Zeitraum über 20% betragen und wir haben dann noch ein KGV von 15. Das ist günstig. Aber es ist eben auch eine Branche, wo wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, 1-2 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist nicht so ganz einfach. Wenn ich mir einen EV-Verkäufer ins Depot legen wollte aus China, dann wäre Xiaomi einer von den beiden Kandidaten, die ich ins Auge fassen würde. Aber da es, wenn, dann eine Aktie für den aktiven Handel ist bei mir, warte ich mal, ob wir dann nicht so einen Ausverkauf sehen, der dann relativ schnell wieder gekauft wird. Das ist dann so ein klassisches Zeichen für eine Bodenbildung. Und dann kann man auch auf einen Rebound hoffen. Noch sind wir da irgendwo in einem intakten, aber relativ ruhigen Abwärtstrend. Das ist echt nicht attraktiv, um zu kaufen.
Ich mache noch mal eine Ergänzung, genau das. Also man muss sich ja auch überlegen, will ich eine Xiaomi oder kaufe ich sie im Konvolut mit mehr Aktien? Und ich bin ja jetzt nicht der Einzelaktien-China-Fan. Ich bin China-Fan. Wir sind auch bei Beider Plus investiert über einen ETF. Aber Einzelaktien in China haben halt auch immer das Risiko, dass man nicht weiß, ob die regulatorische Keule jetzt eine nächste Branche oder ein Einzelunternehmen trifft und was da passieren kann. Ich finde Xiaomi höchst interessant und faszinierend, dass sie es vom Smartphone-Hersteller dann geschafft haben zu Autos und das auch erfolgreich. Ich finde sie auch günstig bewertet. Aber wenn ich in den Sektor investieren wollen würde, dann würde ich eher so einen Hongkong Tech ETF nehmen, wo sie ja auch entsprechend gewichtet sind und dann eher die ganze Branche handeln. Also deswegen habe ich jetzt auch nicht die detaillierteste Kaufmeinung oder Verkaufsmeinung zu Xiaomi.
Ja, auch hier stelle ich mir die Frage, der Wert, was sollte der in meinem Portfolio, welche Rolle sollte der spielen, was wäre das für ein Player? Und da habe ich jetzt aktuell auch überhaupt keine, ich finde es auch nicht als Trading-Wert ehrlicherweise interessant, weil das einzig Positive ist, dass man halt wahrscheinlich hier super, super, super eng immer den Stop nach unten setzen kann, aber so ein richtiges Level, wo man eine Zone hat, wo es irgendwie mal aufgefangen wird, also sehe ich jetzt hier auf die Schnelle ehrlicherweise nicht, auch das Niveau, was du jetzt gerade genannt hast, Lars, also ich glaube zu wissen, was du da siehst oder was du meinst, aber
das ist einfach das 61,8 Retracement.
Okay.
Nothing more, nothing less.
Fibonacci, alles klar. Gut, das habe ich jetzt hier nicht an, aber auch so, okay. 61er, das ist vielleicht interessant, also das langfristige 61er ist das aber, ne?
Ja, genau. Und es ist, wie gesagt, es reicht auch nicht. Ich habe ja, also Minimum 3-Stufen-Modell. Das heißt, du willst Minimum auch noch vorher einen Ausverkauf gesehen haben. Du willst Minimum auch noch eine Stabilisierung sehen. Kein Mensch kauft vernünftigerweise einfach, so, weil irgendein Retracement erreicht wird, ne?
Ja. Also, das heißt...
Also hoffe ich.
Genau. Sehr wichtiger Hinweis, dass halt, also, dass man mehrere Indikatoren in der Regel heranziehen sollte, also nicht in der Regel, sondern dass man das tun sollte. Aber okay, dann wird jetzt die Zone auch ein bisschen klarer. Aber ich sehe trotzdem halt nicht, außer ich sehe da jetzt auch ehrlicherweise keine superschnelle Erholung und es spricht mich ehrlicherweise auch nicht vom Geschäftsmodell an. Ich glaube nicht, dass die super profitabel halt im Weltmarkt wachsen können. Ich glaube, für E-Autos ist sowieso gerade das Segment nicht so gut. Inflation wird in der tendenziell aus meiner Sicht ein bisschen höher bleiben. Smartphones, all diese digitalen Geräte haben eine super geringe Marge. Und ich finde, dass sie halt dafür wirklich einen extrem krassen Run hatte. Also Glückwunsch an alle, die da super verdient haben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie auch V-förmig dann wieder erreicht wird, selbst wenn sich der Iran-Krieg jetzt in Wohlgefallen auflösen würde. Genau. Also Xiaomi, dann auch ein Haken dran. Die Zeit rennt ein bisschen. Ich habe eine These mitgebracht, die möglicherweise ein bisschen irre ist. Ich habe sie allerdings nicht selber aufgestellt, sondern das hat der Chefanlagestratege von T. Rowe. Das ist ein US-amerikanisches Fondshaus. Und der gute Mann heißt Arif Hussain. Und er ist, ich präzisiere, Anleihe-Chefstratege von T. Rowe Price. Und er sagt, die Rendite 10-jähriger US-Bonds, 10-jähriger, wird in diesem Jahr 6% erreichen. Also 4,3% ist das aktuelle Niveau. Und in diesem Jahr werden nochmal 1,7% Rendite Aufschlag erreicht, was dann so viel heißt, dass der Kurs runterkommt. Er begründet das damit, indem er sagt, also wir haben weltweit sehr, sehr hohe Staatsschulden. Die US-amerikanische Wirtschaft wird aber entgegen jetzt aller Erwartungen oder der Mainstream-Erwartung viel, viel besser wachsen, als das momentan gepreist wird. Und zugleich kommt die Inflation in den USA auch deutlich nach oben. Bedeutet für ihn Renditeaufschlag und Abverkauf der US-Anleihen im 10-jährigen Bereich und 6%. Also ich habe noch jemand anderen im Ohr, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der mal gesagt hat, 6% Rendite bei den 10-jährigen US-Anleihen, das ist halt so ein, ab da beginnt so ein Zerstörungsprozess. Sebastian, du weißt mit Sicherheit, wen ich da im Ohr habe oder im Kopf. Und jetzt gebe ich das einfach mal an euch weiter. Also ist das einfach nur so eine ganz irre Außenseiter-These oder ist die These möglicherweise doch ein bisschen wahrscheinlicher, als es jetzt auf den ersten Blick anmutet?
Also ich könnte sie jetzt wegräumen, weil bei meinen Recherchen ist mir Arif Hussain über den Weg gelaufen, schon mit derselben Aussage Mitte, Ende 2024. Da ging das komplett genauso durch die US-Medien, also durch Forbes und CNBC und Bloomberg. Und dann hat er ein Jahr gewartet und jetzt hat er es angefangen, wahrscheinlich den europäischen Medien zu erzählen im Rahmen des Iran-Kriegs. Also kurzum, man muss ja auch bei solchen Chefstrategen auch sagen, und ich meine, da sitzen wir auch ähnlich irgendwo im Boot, eine Außenseiter-These bringt halt auch Aufmerksamkeit. Das ist, wie wenn wir jetzt sagen, Gold $15,000 Ende des Jahres, dann sind alle erstmal da erpicht darauf, so ein Video anzuschauen. Und das ist, finde ich, so eine Außenseiter-These.
Braucht ja gerade viele Klicks. der
Arif. Ja, wahrscheinlich. Also zumindest, du wirst ja dann eingeladen bei Bloomberg. Überall wird natürlich dein Unternehmen mit eingeblendet. Also das ist ja eine Aufmerksamkeitsökonomie, muss man ja schon so sagen. Ja. Und diese These muss man aber auch immer sagen. So Chefvolkswirte und Kapitalstrategen haben ja immer Szenarien. Und das ist halt ein Szenario, wo die Anleihenrendite auf 6% geht. Ich muss sagen, das blendet aber auch aus, dass vorher die Fed eingreift, dass wir eine Zinskurvenkontrolle bekommen könnten, dass die Wirtschaft abgewürgt wird. Ich meine, wir haben ja, wenn wir einen Ölpreis haben, jetzt 110 Dollar für Brent. Wir haben einen Dieselpreis in Europa 200 Dollar. Wenn das länger bleibt, dann wird die Wirtschaft so abgewürgt, dass keiner mehr nach Kapital fragt und dann fallen die Zinsen eh nach unten. Also von daher, das ist so eine These, die kann man reingeben und debattieren, aber die sehe ich jetzt nicht momentan als irgendwie eine Bedrohung für die Märkte, dass wir wirklich auf 6% gehen. Also das wäre natürlich auch für die Haushalte ja eine enorme Belastung. Und das ist ja das, was wir, Lars und ich, immer wieder durchblicken haben lassen. Die Verschuldung steigt global weiter an und gleichzeitig dürfen aber die Zinsen nicht weiter steigen, weil das wäre die normale Reaktion, sondern wir werden dann eine Art Deckel irgendwann bekommen. Und wann der Deckel kommt, ich denke, er kommt schneller als gedacht, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt hier 6% Zinsen bei den 10-Jährigen. Also Donald Trump dreht ja schon durch bei 4,5%.
Ja, jedenfalls sagt er ja auch, dass dieses Renditeniveau erreicht wird, aber dass der Aktienmarkt trotzdem dann nicht fällt. Das ist ja schon dann auch irgendwie spannend, ne?
Dann müsste aber die Inflation ja alles wegfressen und du hast so eine Flucht in Sachwerte zum Erhalt trotz 6% Zinsen. Also da muss einiges auf jeden Fall noch passieren.
Okay. Lars, wie blickst du drauf?
Also wenn, es kommt immer auf die Geschwindigkeit an. Wir haben das gesehen, wenn die Yields steigen, die Aktien müssen nicht einbrechen. Aber wenn in diesem Jahr die Zinsen, die Renditen auf 6% steigen, dann steht der Aktienmarkt definitiv viel tiefer als jetzt. Also da braucht man sich dann auch keine Beruhigungspille reinwerfen. Ich halte das auch nicht für so wahrscheinlich, weil ich auch glaube, dass die Fed direkt auf die Zinskurve dann Einfluss nehmen würde. Da bin ich mir nahezu sicher. Das Einzige, was dafür spräche, wäre ein plötzlicher Schock. Also etwas, wo man vielleicht gar nicht so schnell drauf reagieren könnte. Das müsste dann so ein Spike sein. Das wirklich, denn das muss man einfach dazu sagen. Es bringt ja nichts, sich immer zu sagen, das kann nicht. Wenn man sich die 10-Jährigen anschaut und darüber hinaus dann vielleicht noch bei den 30-Jährigen, sieht man es sogar noch ein bisschen besser. Wenn ich jetzt einfach nur eine charttechnische Analyse der Anleiherenditen machen würde und sage, dann stehen die beide unterhalb von potenziellen Kaufsignalen. Und das würde bedeuten, die Renditen, wenn denn zum Beispiel bei den 30-Jährigen so ein Widerstand zwischen 5 und 5,1%, wenn der überschritten würde, dann hätten wir ein klares Kaufsignal. So, und das muss man dann, in dem Moment ist der Markt sowas von Risk-Off, keine Frage. Die Frage ist, oder beziehungsweise das, wovon ich aber auch ausgehe, ist, das wäre eine Art exogener Schock, auf den keiner vorbereitet ist. Er wäre ziemlich sicher vorübergehend. Das hätte dann auch Crash-Potenzial für die Aktienmärkte, weil das so plötzlich käme und dann würde die Fed erst eingreifen. Also es müsste irgendetwas sein. Ich habe zum Beispiel in dieser Woche, ich mache einen Podcast dazu, weil ich nicht mag, wenn Leute verunsichert werden, dass in der kommenden Woche am 8. und 9. April haben wir eine Anleiheaktion. Und ich habe gesehen, dass es gab eine große kleine Überschrift in einem Newsletter. Achtung, nehmt euch in Acht, das wird die erste Anleiheauktion, die wir dann kennenlernen, bei denen die Nachfrage nicht ausreichen wird und dementsprechend dann wirklich die Auktion fehlschlagen würde. Sollte so etwas passieren, dann gehen natürlich die Renditen sofort durch die Decke. Wenn also klar wird, die Amerikaner können ihre Treasuries nicht mehr verkaufen, nur das System funktioniert ganz anders. Primary Dealer wie die Banken müssen ein Gebot abgeben. Also so eine Auktion geht nicht schief. Sie kann nur sehr, sehr schwach aussehen. Und dementsprechend, also die Quintessenz, wenn, dann ist der Markt sehr schwach. Die unterschreibe ich. Halte ich das für ein realistisches Szenario dieses Jahr, für ein wahrscheinliches Szenario? Absolut nicht.
Ich gehe nochmal auf das Gespräch mit Beck ein. Dem habe ich nämlich auch diese Frage gestellt. Und er hat dieses Interview witzigerweise auch gelesen. Und er meinte, er fand diese These, und Beck ist ja Anleiheninvestor, er fand die jetzt gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen. Wobei er meinte, also in Europa definitiv nicht. weil wir sind hier wirtschaftlich so schwach, dass hier so, also die EZB sofort eingreifen würde. Und in den USA wäre halt das Außenseiter-Szenario, dass die Wirtschaft auf einmal, ich weiß aber auch nicht, woher es kommen soll, dann so dermaßen brummen würde, out of the blue, dass das halt dann dazu führen könnte. Also das,
aber, ja, Außenseiter-Szenario. Wenn Donald Trump sagt im August, shit, das wird aber echt knapp, und dann sagt er statt $1,000 $5,000, haben wir eindeutig ein inflationäres Szenario. Und wenn er sagt, es ist mir doch egal, wo die Inflation dann hinsteigt, ich muss erstmal irgendwie in den November reinkommen. Also ich meine, $5,000 Helikoptergeld pro, wir wissen, was $1,000 ausgelöst hat am Aktienmarkt, $5,000. Holy moly, Geld willst du dann eigentlich nicht mehr haben. Das wird nämlich jedem, der diese $5,000 hat, sofort klar, dass die zusehends an Kaufkraft verlieren. Also ja, du kannst natürlich mit verrückten Dingen alles Mögliche machen, aber Stand jetzt ist es noch ein Außenseiter-Szenario.
Ja.
Dann willst du Aktien haben, das sage ich dir.
Alle Arten von Sachwerten, alles.
Ja, sogar Sebastians Gold gewinnt dann wieder an Wert.
Ja, sogar das Gold.
Leo, liebe Grüße an dich. Die Frage, die er eingereicht hat, ist, wann ist der beste Zeitpunkt für meine Sparpläne? ETF-Sparpläne sind damit höchstwahrscheinlich gemeint, ne? Oder Aktiensparpläne, jede Form von
Ausführungen. Genau. Also ob jetzt eine Einzelaktie, wir können es ja als breites Thema mal beackern.
Ja.
Ich wollte dich aber jetzt nicht unterbrechen.
Nee, hast du einen Take dazu?
Ich sag mal vorab, es gibt, und ich werde es auch gleich sagen, gewisse Zeitpunkte, sie sind besser als andere. Global gesehen ist es aber so, dass die Optimierung, die man jetzt tätigt durch einen besseren Zeitpunkt, auf die Gesamtrendite sehr, sehr gering ist. Also wenn man pro Jahr eine Renditeerwartung von 8% hat, kann man jetzt durch den richtigen Tag, sofern es weiter funktioniert, vielleicht 0,1% im Jahr oben noch rausholen. Also ich schicke das mal als Beruhigung für alle diejenigen vorab oder voran, für die oder die bei einem Broker sind, der halt jetzt einfach nur einen Tag anbietet. Wichtig ist generell, dass man was macht, dass man Sparpläne hat oder auch regelmäßige Einmalkäufe. Das bringt einen ans Ziel und das bringt am meisten Geld. Wer jetzt noch ein bisschen optimieren möchte, gibt es die antizyklische These und die prozyklische. Die antizyklische These ist, dass wenn man so die Renditen bei DAX oder auch bei S&P 500 für jeden Tag misst über die letzten 6-7 Jahrzehnte, dann sieht man, wie so in der Mitte des Monats in der Regel der Durchhänger ist. Das wäre für die Antizykliker interessant, dass man sagt, irgendwo in der Mitte des Monats laufen halt die Sparpläne rein, weil man in eine relativ schwächere Phase reinkommt. Und wie gesagt, wir reden hier wirklich von kleinsten Optimierungen. Dann gibt es aber die Prozykliker, die sagen, eigentlich ist es besser, Ende des Monats zu kaufen, weil es gibt den Turn-of-the-Month-Effekt, dass so die letzten 1-2 Tage im Monat und so die 2-3 Handelstage im neuen Monat die beste Performance bringen. Das heißt, wenn man da kauft, schiebt man gleich die Position minimal ins Plus. Erklärungsthese dafür wahrscheinlich, weil viele Sparpläne Anfang des Monats ausgeführt werden, weil viele Leute Gehalt bekommen und dann entsprechend investieren und weil Fonds auch teilweise Anfang des Monats auch eine Art Rebalancing betreiben. Dazu, klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, haben wir in der App, und da lohnt es sich, die unbedingt zu holen, ein Posting am Sonntagnachmittag. Und da hat Jürgen, der bei uns sehr, sehr gute Beiträge veröffentlicht, eine Grafik erstellt, wo man genau jeden einzelnen Tag in den Märkten sieht, in den amerikanischen Märkten, und ob der stark ist oder schwach. Und dann kann man sich heraussuchen, man geht in die Mitte des Monats als Antizykliker oder man geht eher an den Ende des Monats oder ans Ende des Monats als Prozykliker. Aber ich sage es nochmal, wer bei seinem Broker jetzt einfach den 7. als Ausführungstag hat, wichtig ist, dass man was macht. Wer nur will, kann da noch mit kaum Aufwand vielleicht ein bisschen was rausholen, aber man wird es kaum spüren. Also das ist mir wichtig zu betonen, bevor jetzt Leute hier reihenweise umschichten oder sonst was machen. Das kann ein bisschen was bringen, aber muss es nicht.
Also, da merkt man natürlich auch, dass du, ich nehme jetzt Timo mal mit nicht rein, der hat das nicht gesagt, ihr kommt natürlich auch in eine Zeit, wo man Abi mit Multiple Choice gemacht hat. Also ein bisschen was. Ja, ich erinnere an den Zinseszinseffekt. Ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß gemacht. Ein gesunder, junger Mensch legt 100 Jahre lang 500 Euro im Monat an. Und dann sagen wir mal, durch diese Form der Optimierung, dass er zum Beispiel nicht den ersten Tag des Monats nimmt, der ist nämlich, zumindest mal statistisch, ein sehr guter. Das ist alles andere als antizyklisch. Und jetzt stellen wir mal vor, statt 6,7 macht er 7%. Ja, dann werden nach 100 Jahren 500 Euro monatlich einmal 36 Millionen und einmal über 40 Millionen. Klar, für Sebastian 4-5 Millionen mehr oder weniger. Das geht bei ihm als Grundrauschen im Golddepot unter. Aber warum nicht durch eine ganz einfache Anpassung, indem man nämlich in der Mitte des Monats kauft und dann möglichst nicht auf einem Montag, warum nicht einfach dann diese kleine Optimierung mitnehmen? Schadet ja nichts, kostet das Gleiche, der Aufwand ist identisch.
Wenn man es kann, ja, aber du hast nicht 0,3 Prozentpunkte mehr Rendite, sondern eher 0,1 oder weniger. Und damit möchte
ich. Woher weißt du denn, wie die Zukunft aussieht? Und woher weißt du das denn? Ich habe angenommen, so sieht's aus in den nächsten 100 Jahren.
Und ich habe angenommen, ach so. Ja, wenn das natürlich die Arbeitshypothese ist, ich nehme an, dass ich eine 0,3 Prozentpunkte Outperformance habe, dann ist die These richtig.
Und 100 Jahre, das ist aber eng. Man muss jetzt auch mal hier mit einbeziehen in diese ganze Rechnung, dass Lars halt der Typ ist, der mich ab und zu im Kick stalkt. Also insofern gibt er vielleicht jetzt nicht so viel auf diese Rechnung hier. Also
ich glaube nämlich auch, wen ihr hören wollt.
Also ich glaube auch, dass es wichtiger ist, sich einen guten Broker und einen guten ETF, der möglichst eine niedrige TER hat, zu besorgen und den Rest, also die alles, was über die Kosten hinausgeht in so einem Sparplan, kannst du höchstwahrscheinlich jetzt eh nicht so krass optimieren und so stark timen, weil da geht es ja einfach um die Automatisierung. Und klar, vielleicht gibt es Leute, die dann sagen, ja, ich wechsle einfach mal den. Du kannst es aber auch nicht beweisen. Also ich meine, wer macht dann schon eine Rückrechnung und sagt dann, oh, shit, jetzt nach 40 Jahren hätte ich dann doch nochmal 50.000 mehr gehabt, wenn ich jetzt dann immer anstatt dem ersten den 20. oder so genommen hätte. Also
das weißt du ja nicht. Du kannst ja eher nur so in die Mitte gehen. Weißt du, du gehst ja dann eher in die Mitte, ob es jetzt der 20. ist oder der 15. Ich würde ja sagen, ich habe ja schon viele Broker getestet und bei vielen hast du standardmäßig eh oft den 14. oder 15. als Sparplan. Also ich denke, bei den meisten ist es sowieso schon optimiert. Für mich persönlich ist Mitte des Monats am interessantesten als Antizykliker, aber wichtig ist, dass man überhaupt erstmal was macht.
Ja, genau. Also Lars, ich wollte dich da jetzt nicht
dissen. Nee, alles gut. Ich sag Multiple Choice,
ich
hab noch meinen Original Taschenrechner aus dem hier. Das sieht man jetzt nur auf dem Video. Mein Casio SL320 TER Plus. Der hat funktioniert beim Abi, der funktioniert noch immer. Macht ihr doch hier mit euren Computers, was ihr wollt.
Ja, Casio, zu welcher Firma gehören die denn eigentlich oder ist das eine eigene Firma? Kann man in die
Solar-Taschenrechner auf jeden Fall.
Also das ist jetzt Long-Taschenrechner gehen. Ist das jetzt so richtig antizyklisch, Timo?
Ja, genau. Ich meine, wir haben ja jetzt noch die Frage vor der Brust, Kaufchancen bei langweiligen Aktien. Ich weiß ja jetzt nicht, so ein Hersteller von Taschenrechnern. Also ja, spannend ist das jetzt höchstwahrscheinlich nicht, aber I don't know. Zu wem gehört Casio?
Ja. Das gucke ich jetzt, während ihr eure langweiligen Aktien. Das ist ja das Thema.
Sebastian, was ist deine langweilige Aktie?
Henkel, langweiligster Wert. Ich glaube, ich hatte mal als meinen langweiligsten Wert mitgebracht. Also Klebstoffe und so verschiedene Sachen. Da guckt man nie drauf, was die machen. Die laufen halt einfach mit. Ich mache hier mal kurz Market Screener auf, dann kann ich auch noch 2-3 Worte zur Bewertung sagen. Und zwar aktuell haben wir sie oder ist sie erhältlich in einem KGV für dieses Jahr 13, nächstes Jahr von 12, deutlich unterm 10-Jahres-Durchschnitt von 20. Umsatzwachstum, ich meine bei einem Klebstoffhersteller, 2-3% prognostiziert. Das Gewinnwachstum 4-5%. Also das ist ein langweiliger, aber wenn auch, muss man sagen, solider Wert. Auch der Free Cashflow wächst weiter mit so im Schnitt 5% über die nächsten Jahre. Also das ist so ein Wert, den kann man reinlegen, hat dann eine interessante Dividendenrendite, wenn ich es jetzt gleich noch hier finde. Ja, und zwar von 3% für dieses Jahr, nächstes Jahr 3,4%. Das ist so ein Wert, wo ich sage, das ist eine total langweilige Aktie, die wurde auch abgestraft zum Teil, weil man irgendwo auch eine Belastung sieht des Geschäftes, auch natürlich der Energiepreise. Und ich habe das jetzt einfach genutzt, um ein bisschen im langfristigen Depot Henkel nachzulegen. Und dann dachte ich mir, wenn ich das schon gemacht habe bei Henkel als langweiligste Aktie, interessiert mich, ob ihr auch langweilige Werte im Blick habt, wo ihr vielleicht schon nachgelegt habt oder wo ihr sagt, könnte man mal, weil ich kam auch auf die Henkel eigentlich als Thema, weil ich auf dem Anlegertag bestimmt 1 Dutzend Mal gefragt wurde zur Henkel-Aktie. Dann dachte ich mir, ach, es gibt auch was anderes als eine Drone Shield oder Nvidia oder Tesla.
Mhm. Naja, die Henkel. Ja, das ist wirklich, ich glaube, den Gag habe ich schon mal gebracht, aber das ist wirklich das größte Risiko, dass man einschläft beim Kaufen.
Ja, und das ist das Beste.
Das ist das Beste, ja, genau. Ja, Lars, was hast du denn mitgebracht?
Mach du mal, Timo, ich räume dann hier gleich alles weg.
Ja, gut. Ich habe, mir ist so ein Wert über, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo der mir über den Weg gelaufen ist, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob der wirklich in die Kategorie total super, super langweilig fällt, weil es halt eine griechische Aktie ist. Und zwar Kri Milk Industry. A1W. Was denn? A1W3NH. Das ist die stellen dann Joghurt her. Was denn?
Guck dir. Hast du ihn doch erstmal?
Ja,
nein, ich
ja.
Oder ihr macht einem SpaceX IPO mit. Eins von diesen beiden langweiligen Sachen.
Guck doch erstmal. Guck, bitte. Bitte, mach die mal auf.
Ich mach sie vor mir.
Okay.
Ja. Ich habe das doch auch schon gegessen.
Also das ist griechischer Joghurt. Also das geht schon durch als langweilig. Ich meine, ja klar, man kann auch Danone kaufen, aber genau, ich finde es nicht so uninteressant. Also ist
habe ich noch nie gehört, nie beschäftigt. Die gucke ich mir auf jeden Fall mal an jetzt am Wochenende.
Genau. Und wichtig, Leute, das ist keine Kaufempfehlung oder sonst irgendwas, sondern ich habe die jetzt einfach nur mal, weil die mir neulich wirklich in so einem Screening ist mir die über den Weg gelaufen und die hat sich nämlich einigermaßen okay gehalten und ja, der Aufwärtstrend ist auch relativ gut intakt und jetzt gerade sogar auf einem okay Niveau. Also ich finde, das sieht jetzt wirklich nicht so schlecht aus. Und es gibt halt eine Dividende. Klar, eine griechische Aktie, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer Henkel. Also das trennt natürlich Welten, um jetzt nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Aber ja, das wäre ein Wert, den man sich zumindest mal vielleicht anschauen kann und jetzt also dann auch keinen super KI-Tech-Highflyer irgendwas im Depot hat.
Übrigens, Griechenland wurde diese Woche von MSCI hochgestuft, ist kein Schwellenland mehr, sondern ab Mai 2027 wieder ein Industrieland. Also lockt dann Anlegergelder an, die in Industrieländer investieren. Das nun mal noch als Ergänzung zu deiner Griechenland-Aktie.
Ich wette, den gesamten Inhalt meines Edeka-Weihnachtskalenders, wette ich, dass meine langweilige Aktie besser läuft als eure beiden langweiligen Aktien. Nicht zusammen. Aber jeder einzelne wird geschlagen. Einmal hier sein Kri-Joghurt und bei dir deine Henkel. Und zwar von einer, und ihr könnt euch vielleicht denken, dass ich spontan meinen Wert geändert habe. Und zwar Palantir. Von der Aktie Casio von Computer. Casio Computer ist in Japan. Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 2,27er Zahlen. 17er KGV, Dividendenrendite von über 3%, solide steigend, Umsatzwachstum 10%, Gewinnwachstum sogar noch etwas höher. Und noch dazu sieht das nach einer abgeschlossenen Bodenbildung aus, die fast 3 Jahre gedauert hat. Also nehme ich als langweiligen Wert Casio mit und schicke die Aktie ins Rennen.
Mhm. Gut. Ihr habt aber gehört, das Format war langweilige Aktien, nicht Bullshit-Werte aus dem Ausland.
Ja, und Casio ist jetzt, du hast gerade eben noch über meinen Taschenrechner, ziehst du her, nur weil du keinen hast. Und dann ist mit einmal ein Hersteller von Taschenrechnern und anderen Consumer-Produkten. Klar, Timos war, da muss man sich fragen, was heute Nachmittag los war. Aber meine Aktie ist ja nun wirklich langweilig.
Hm? Was? Okay, ich habe jetzt gerade nochmal gesagt, ja, das stimmt. Also im Zweifel eher die Casio als die Kri-Kri. Wobei Kri-Kri, guck dir den Trend an, das ist ja schon. Okay, aber der Wert ist klein, also nochmal, ich bin nicht investiert, Leute. Ich habe es auch ehrlicherweise nicht vor. Und alles, was ich vorhin gesagt habe, ist auf jeden Fall zu hinterfragen. Ja? Genau. Und jetzt
alles kommen wir zu Minute 1:12. Ja, es war auf jeden Fall spannender als Sebastians, aber die Hürde war natürlich auch
mit dem Spaziergang
zu überschreiten. Haben wir noch was oder können wir Schluss machen?
Nee, wir haben noch die Frage, ob die Mac 7 billig sind.
Ach so.
Du wirst ungeduldig. Ja. Willst du gleich antworten? Sind sie zu billig als Pack?
Die Mac 7 als Pack sind vielleicht etwas zu billig. Also ich könnte mir die Mac 7 einen Rebound durchaus vorstellen. Sie sind ja wahnsinnig als, man kann sie sich als ETFs, es gibt ja ein, zwei ETFs da drauf. Symbol im Übrigen auch, wenn man gucken möchte, bei Market Screener zum Beispiel, ja, Max ist ein Symbol von einem ETF, wie dem auch sei. Also für Gegenbewegung auf jeden Fall. Für mich sind die Mac 7 als Gruppe nicht so interessant, weil die Aktien da drin einfach so unterschiedlich sind. Also wie sollte dich denn eine Nvidia hat eine ganz andere Struktur als eine Tesla zum Beispiel. Eine Microsoft sieht wieder anders aus. So ein Schmuddelkonzern wie Meta, weiß ich nicht, will man, wenn, dann auch nur über ein Nasdaq 100 investiert sein? Ja, wahrscheinlich nicht mehr direkt. Aber viel zu billig sind sie meines Erachtens nicht, weil das zusätzliche Risiko durch diese CapEx-Ausgaben, was hier eingepreist ist, etwas zu hoch sein mag. Und wenn die KI-Story in den nächsten ein, zwei Jahren komplett durch die Decke geht, dann werden diese Unternehmen deutlich steigen. Aber dass der Markt sie in diesem Umfeld als riskantere Werte einordnet als vielleicht noch vor einigen Monaten, das ist für mich nachvollziehbar.
Gut, dann füge ich noch an. Ich kam nämlich auf diese These, um sie mit euch zu diskutieren. Sie sind auf jeden Fall billig. Also wenn man mal das aktuell geschätzte KGV der Mac 7 für die nächsten 12 Monate ins Verhältnis setzt zum KGV für den S&P 500, dann ist das Mac 7 KGV nur noch 5% höher. Normalerweise waren wir hatten Zeiten, da war das KGV der Mac 7 50% höher als das für den S&P 500. Also da sieht man, da ist deutlich was rausgenommen worden. Und du hast es gesagt, Lars, genau deswegen, weil der Markt ja momentan versucht zu eruieren, lohnen sich die CapEx oder lohnen sich die sich nicht? Ich sage, die haben einen riesen Backlog an Bestellungen, das heißt einen Rückstau, die müssen investieren. Ich glaube auch, dass es sich lohnen wird, weil da viel Wachstum da ist, aber es geht zulasten teilweise des Free Cash Flows, es geht auf die Bilanzen und es kommen Schulden natürlich mit rein. Das ist auch der Grund, warum man momentan einfach auch diese Verbilligung sieht. Aber ich sehe oder ich beobachte zumindest Teile der Mac 7, also eine Amazon, eine Alphabet, eine Nvidia ganz genau, weil ich finde, die sind an aktuell interessanten Punkten angekommen, wo sich auch ein Nachkauf anbieten kann. Aber ich bin bei dir, Mac 7 ist ein sehr, ja, ein ungleichmäßiger Korb, weil da hast du so verschiedenste Sammelsurium von Werten drin, die mal Performance gebracht haben, aber das ist auch das Einzige, was sie eint. Also deswegen, ich mag diesen Basket eigentlich nicht, also diesen Korb der Aktien eigentlich gar nicht so gern. Aber es war oft auch in der Community die Frage, was halten wir denn von den Mac 7? Aber ich finde, man muss durchgucken, man muss fast trennen und die einzelnen Produktbereiche eher anschauen und nicht Mac 7 als Basket.
Und die Marktbreite nimmt zu. Dadurch, dass die jetzt günstiger genau geworden sind, nimmt... Also die anderen Aktien sind ja jetzt nicht brutal stark gelaufen, also en gros, aber trotzdem nimmt die Marktbreite dadurch auch wieder ein bisschen mehr zu, indem ja die 7 halt einfach aktuell ein bisschen schwächer sind. Ich würde ehrlicherweise, und viele wissen ja, dass ich überhaupt kein Fan von Meta bin, aber wenn ich jetzt was handeln müsste, okay, jetzt habe ich Tesla nicht gesehen oder habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wenn ich jetzt mit der Pistole auf der Brust was handeln müsste, ich glaube, kurzfristig, dann würde ich am ehesten Meta machen, aber ich würde mich halt nicht langfristig engagieren in Meta, also mich an dem Unternehmen beteiligen, sondern ich würde also den Preis halt handeln. Und Meta ist meines Erachtens nach das Schwächste oder einer der schwächeren Glieder hier in der Kette, weil die halt diejenigen sind, die einfach auch am wenigsten Netto-Cash haben. Also 20 Milliarden aktuell, prognostiziert nächstes Jahr Netto-Cash 23 Milliarden. Und ich gehe jetzt nur mal rüber zu Alphabet. Ja, und die haben ja knapp 60 und im nächsten Jahr, zumindest wird es prognostiziert, um die 85 Milliarden. Also da sind die schon, da ist Meta schon auf jeden Fall schlechter aufgestellt. Also bedeutet, da kann natürlich kurzfristig auch einfach mal so ein Jump nach oben hin auch viel, viel leichter stattfinden, als das jetzt bei der Alphabet ist. Zumal aber die Alphabet, wenn ich jetzt nochmal kurz schauen darf, sieht die Alphabet auch richtig stark aus im Vergleich jetzt zur Meta. Würde aber dann, also wenn man kurzfristig Turnaround spekuliert, würde das eher für die Meta sprechen. Genau.
Also weil du sagst, die Schwächste, dann müsste man sagen, eigentlich muss man ja die Mac 6 sagen. Also rein von dem Potenzial zur Unterseite, wenn die KI-Wette nicht aufgeht, dann muss man einfach Tesla nennen, weil Tesla im Vergleich zu allen anderen ja gar kein Basisgeschäft hat, was einfach einen enormen Umfang freien Cashflow produziert. Also alle anderen haben ja, ja, Amazon hat natürlich 200 Milliarden ausgegeben, viel, viel mehr als Tesla. Aber Amazon hatte 185 Milliarden Free Cashflow. Und Tesla hatte zwischendurch ein Quartal mit negativem Cashflow. Das heißt also, wenn bei denen die KI-Wette nicht aufgeht, der Hebel funktioniert in beide. Ja, wenn jetzt irgendeiner sagt, es geht aber auf, dann hat Tesla natürlich auch den größten Hebel zur Oberseite. Aber unter dem Aspekt ist, glaube ich, Tesla die riskanteste Aktie und Apple eindeutig die am wenigsten riskanteste, weil sie, ja, ich glaube, 11 oder 12 Milliarden, da haben Meta und Amazon und Microsoft mehr im Quartal ausgegeben als Apple. So, das werden wir dann sehen in ein, zwei Jahren, ob die, wie die Strategie aufgeht. Aber wer den Safety Play haben möchte aus dem Mac 7, der müsste sich Apple anschauen.
Oder Alphabet.
Ja, Suchmaschine. Ich meine, Alphabet selber, und das finde ich super transparent. Die haben noch so ein Google Paper rausgegeben und haben selber darüber gesprochen, naja, Edge AI könnte dafür sorgen, dass du nur ein Achtel der Energie brauchst, die wir derzeit angenommen haben. Wenn das so, also das würde bedeuten, viel findet auf dem Chip selber statt und brauchst gar nicht so viel Cloud. Und ich finde das super transparent, dass ein Unternehmen, was selber darunter leiden würde, das sagt. Aber ja, das ist eine Einordnung, ob man glaubt, dass KI auch das Suchmaschinen- und App-Geschäft beeinflussen kann negativ. Zumindest mal dran ist Alphabet, und das muss man ihm wirklich zugutehalten, ein Unternehmen, was hier sehr nicht immer nur aus eigener Warte berichtet, sondern auch offen die Risiken anspricht. Also
wir schauen dich an, Novo Nordisk.
Bitte?
Oder? Von der Kommunikationsstrategie habe ich gesagt, wir schauen dich an, Novo Nordisk. Weil da kommuniziert man dann, wenn das Kind im Brunnen liegt. Dann sagt man, ach, ja, übrigens, Folgendes ist passiert. Also
schön. Jetzt hast du noch Novo Nordisk reingebracht, um mal zu sagen, weißt du was, so schön soll Ostern für euch auch nicht werden. Den kriegt ihr jetzt auch noch mit.
Naja, also ich glaube, jetzt sind wir wirklich am absoluten Tiefpunkt sozusagen hier angelangt. Nein, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir wünschen euch ein schönes Osterwochenende. Und wir freuen uns darauf, in der nächsten Woche dann wieder bei The Dip mit euch gemeinsam am Sonntag oder am Tag eurer Wahl zu begehen. Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank an euch. Und alles Gute. Tschüss.
Danke euch. Frohe Ostern.
Macht's gut. Wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz.
Dosen wir nicht vergessen.